Und dann ist es aber trotzdem natürlich jedes Mal so, dass da ein, zwei Leute mit drin sitzen, die sagen, oh, das finde ich jetzt aber gemein. Also, und ich meine das jetzt gar nicht herablassend oder sowas, ne? Das ist ja erstmal, wenn du das hörst und in der Welt aufwächst und groß geworden bist, wo, ne, jeder wird nach seiner Fasson irgendwie selig, alles ist gut, solange du keinem was tust, ist alles egal, Hauptsache wir haben uns lieb. Und dann kommt da einer und sagt, naja, der einzige Weg zu Gott, das bin jetzt nun mal ich. Das ist natürlich dann erstmal für unsere Ohren so, oh, aber das hat er nun mal gesagt.
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der zweiten Folge spreche ich mit Gunnar Engel. Gunnar ist Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wanderup. Über den norddeutschen Rand hinaus bekannt geworden ist er vor allem durch seinen YouTube-Kanal Pastor Gunnar Engel. Im Gespräch erfahrt ihr, was er an der evangelischen Kirche gerne verändern würde und wovon er lieber die Finger lässt und warum er sich nicht vorstellen kann, Vollzeit als YouTuber für Gott unterwegs zu sein. Wir haben den Podcast noch vor der Corona-Krise aufgenommen. Seitdem ist Gunnar Engels YouTube-Kanal weiter kräftig gewachsen und er hat mit kreativen Lösungen auf sich aufmerksam gemacht. Viel Spaß bei der zweiten Folge mit Gunnar Engel. Lass uns loslegen. Ich habe gleich mal so eine nette Einstiegsfrage, weißt du, so eine Smalltalk-Frage mitgebracht. Und zwar, wer bist du wirklich, Gunnar Engel? Pass auf, ich führe es kurz aus, okay?
Ja.
Also, du und Anni, deine Frau, ihr habt mal gesagt, dass ihr den Film War Room richtig großartig findet oder gut. Und jetzt gibt es ja einen neuen Film, der heißt Overcomer, vom gleichen Regisseur Alex Kendrick. Und in diesem Film Overcomer, da wird diese Frage gestellt, wer bist du wirklich? Und ich dachte mir so, hey, man nimmt jetzt so Gunnar Engel als den Influencer, als den YouTuber und so weiter wahr. Wenn ich mir das jetzt mal versuchen würde wegzudenken oder auch den Beruf des Pastors wegzudenken, zu sagen, okay, wer bist du wirklich?
Wer bin ich wirklich? Das ist eine sehr, sehr coole Frage, auf jeden Fall für den Anfang. Ich glaube, wenn du dir das alles wegdenkst, also ne, Kamera weg, Licht weg, die Bildbearbeitung bei Final Cut, Instagram weg und Pastor weg und sowieso, ich glaube, dann bin ich jemand, der ganz, ganz stark auf der Suche nach Sinn, nach Hoffnung, nach Gott war und der es dann bei Gott tatsächlich gefunden hat, dieses, wonach ich gesucht habe. Also, dass da war eine Leere, eine Lücke in meinem Leben und Gott hat mir da eine Antwort drauf gegeben, hat mir gezeigt, was ist das, was diese Lücke füllt. Und seitdem rede ich halt ständig drüber mit Leuten. Deshalb bin ich auch Pastor geworden und habe diese ganzen Internetgeschichten angefangen. Aber ich glaube, wenn du dieses Ganze rundherum wegdenkst, was dann immer noch bleibt, ist ein ja zufriedener, glücklicher Mann mit einer kleinen Familie, der bei Gott gesehen hat oder gelernt hat, wo er hingehört.
Cool. Das nehme ich dir so ab, auch von den ganzen YouTube-Videos, die ich schon schauen durfte. Und das ist ja letztendlich erstmal, womit du, sag ich mal, schon auch bekannt geworden bist. Dein YouTube-Account Pastor Gunnar Engel, mittlerweile über 7.500 Abonnenten und auch bei Instagram knapp 6.000 Abonnenten. Was hat dich bewogen, dass du dann irgendwann gesagt hast, aus dieser Suche heraus, aus diesem Finden, zu sagen, Mensch, ich möchte es jetzt mit anderen teilen und ich mache da jetzt mal irgendwie YouTube?
Also ich war zuerst Pastor, also ich habe Theologie studiert, bin dann ordiniert worden, bin lutherischer Pastor in einer kleinen Landgemeinde kurz vor Dänemark und das war sozusagen der erste Schritt. Also ich habe schon sozusagen aus Berufung oder beruflich, je nachdem wie man das jetzt betrachten möchte, aber ist es schon meine Aufgabe, mit Menschen über Gott zu reden. Also das war jetzt schon von vornherein klar und dann kam sozusagen der zweite Weg dazu und was mich dazu bewogen hat, jetzt mehr auf Instagram oder auf YouTube zu machen, ist, dass wir einfach gerade in einer Zeit leben, wo, glaube ich, seit 500 Jahren der größte kommunikative Wechsel stattfindet überhaupt. Also ich glaube, der letzte große Schritt, der so war wie das, was wir jetzt gerade erleben, war zur Zeit von Luther, als der Buchdruck mit beweglichen Lettern irgendwie dazukam. Das würde ich tatsächlich so vergleichen, dass was wir jetzt erleben mit dem Internet, mit Social Media, mit einer Kommunikation, die um die ganze Welt innerhalb von Sekunden geht, würde ich tatsächlich damit vergleichen, wie vor 500 Jahren, als die Leute da standen und sagten, Moment, wir können Texte, die wir mit per Hand abschreiben mussten, die können wir auf einmal drucken und vervielfältigen, wie wir lustig sind. Und da habe ich mich gefragt, okay, aber wo ist das jetzt, wo wir als Kirche mit unserer Botschaft genau da, wo wir jetzt noch am Anfang stehen bei dieser Entwicklung, wie können wir da rein und wie können wir da auch mit, ich sag mal, das ist ja auch eine demokratisierte Form der Kommunikation. Also ich habe einen Google-Account, das heißt, ich mach zwei Klicks und habe einen YouTube-Kanal. So, also vor 500 Jahren hätte ich mir nicht mit zwei Klicks hier irgendwo eine Buchdruckpresse hinstellen können. Also wir leben auch in einer Zeit, wo die Möglichkeit einfach ganz anders ist. Und da habe ich mir gesagt, okay, was ist die Botschaft, die ich habe? Die Botschaft, die ich habe, ist Jesus Christus. Das heißt, ich gucke, was kann ich machen? Und so ist es dann so Stück für Stück gewachsen. Aber das war so die Idee. Sozusagen, ich habe die Möglichkeit, weil wir in dieser Zeit leben, das zu nutzen. Also nutze ich das doch für die Botschaft, die ich habe.
2016 hast du dein erstes Video veröffentlicht, übrigens an meinem Geburtstag. Also sehr cool. Danke. Und versuch dich mal dran zurückzuerinnern. Also du hast jetzt gesagt, ja, 2 Klicks und dann irgendwie eigenen YouTube-Kanal. Ich meine, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Du brauchst ja doch irgendwie eine Kamera, musst ja dann auch überlegen, was sagst du eigentlich? Wie war das für dich? Also hast du dir irgendwie Tutorials vorher angeschaut? Hast du dich informiert oder wie bist du da reingekommen?
Also dieses erste Video, das du ansprichst, das ist wirklich schlimm, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also das ist tatsächlich genau, das ist von 2016. Und wenn du dann weitergeguckt hast, das zweite Video, da ist ja, glaube ich, eine Spanne von 1,5 Jahren zwischen oder sowas. Also da kommt ja dann ganz lange gar nichts.
Das dritte.
Oder das dritte. Stimmt, gibt noch so ein ganz kleines dazwischen.
Trainingszusammenfassung, genau.
Richtig, stimmt. Dieses Mini-Video. Aber und dann, glaube ich, 1,5 Jahre Pause oder sowas.
Ja.
Und dieses erste Video ist entstanden gar nicht aus der Idee, super cool, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, sondern das ist tatsächlich noch ganz klassisch aus der Gemeindearbeit entstanden. Wir haben hier ein Projekt in der Gemeinde gemacht, dass wir im Reformationsjahr, also vom Reformationstag 2016 hin zum Reformationstag 2017, mit einer Gruppe hier gemeinsam die ganze Bibel lesen wollten. Und um dafür ein bisschen Werbung zu machen, habe ich dieses Video gedreht mit dem Handy, das ich irgendwie auf den Bücherstapel gestellt habe bei uns im Esszimmer und irgendeine Wohnzimmerlampe hingestellt habe, damit das Ganze ein bisschen heller ist. Und das habe ich dann auf Facebook tatsächlich hochgeladen und nur dafür habe ich diesen Kanal gemacht und habe den auch zugelassen eigentlich dann. Also ich habe den gar nicht mehr so viel angeguckt später, sondern deshalb ist auch diese Spanne von, da ist erstmal dann eine Pause drin bis zum nächsten Video, sondern ich habe halt erstmal das so ganz klassisch, naja, das ist halt für die Leute hier vor Ort, deshalb stelle ich das auf die Facebook-Seite von unserer Gemeinde. Und dann in der Zeit, wo ich auch Rückmeldungen dazu bekomme, gesagt, ja, ich habe es gar nicht so mitgekriegt, aber dann habe ich dieses Video gesehen. Da hat es dann auch irgendwann bei mir angefangen zu arbeiten, was ich eben sagte, mit, naja, wir leben eigentlich in einer Zeit, wo wir über Kommunikation als Kirche auch nochmal ganz neu nachdenken könnten. Aber wenn man das Video guckt, also guckt dieses Video nicht, wenn ihr das jetzt gerade hört. Überspringen die ersten beiden Videos einfach. Das ist schon schlimm.
Okay, immerhin sympathisch, dass du sie gar nicht gelöscht hast, wenn du das so betrachtest. Und ich glaube, also das ist ja das Coole, dass man darin auch ein bisschen den Werdegang nachvollziehen kann. Ja? Also wenn man sich jetzt heute die Videos von dir anschaut, die sind ja echt auf hohem Niveau. Und dann denkt man sich so, boah, krass, wie kann der so gut sein oder so. Und dann merkt man, naja, klar, es ist ja auch eine Entwicklung von mehreren Jahren am Ende des Tages. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie über Nacht gekommen.
Also ich habe vor 1,5 Jahren habe ich tatsächlich, seitdem mache ich das regelmäßig. Ja, doch, 1,5 Jahre. Und seitdem mache ich halt jeden Freitag ein Video. Also, oder jeden Freitag kommt ein Video raus. So. Ich drehe das nicht am Freitag. Aber jeden Freitag kommt ein Video raus. Einmal habe ich es nicht geschafft, da kam das Samstag. Aber ansonsten kommt tatsächlich seit 1,5 Jahren jede Woche ein Video. Und das zwingt dich halt auch dazu, was zu machen. Also selbst, weil wenn ich sozusagen nur die Videos rausbringen würde, mit denen ich zufrieden bin, dann wird alle 2 Monate eins kommen. So, aber dadurch, dass ich sage, nee, jeden Freitag kommt eins, zwinge ich mich halt auch dazu, sozusagen was zu machen und mich dadurch halt weiterzuentwickeln. Und das ist sozusagen ganz ab von dem, was das auch für andere Leute dann ist, ist das auch für mich immer eine echt eine coole Sache, sozusagen mich da in neue Sachen irgendwie reinzufrickeln und Sachen auszuprobieren und so.
Du sagtest, zwinge ich mich dazu. Also was zwingt dich? Also eigentlich, du bist ja Pastor, da hat man ja wahrscheinlich eh schon gut zu tun, ne? Und dann müsstest du das ja gar nicht.
Nee, genau, ich müsste das nicht. Ich habe auch nicht irgendwie eine Stelle oder so. Es gibt ja manche Pastoren, also ich bin ja landeskirchlicher Pastor und manche kriegen dann ja jetzt, gerade geht das so ein bisschen los, dass die dann so Aufträge kriegen. Also die haben dann eine halbe oder eine Dreiviertel Gemeindestelle und kriegen dann eine 25% oder 50% Stelle für Social Media im Kirchenkreis oder Beauftragter für Mediendings oder sowas. Und dann, sowas habe ich alles nicht, sondern ich bin 100% Gemeindepastor, ganz normal, auf dem Dorf und habe dann eben sozusagen das obendrauf. Und was mich dazu zwingt, sagte ich ja gerade, ist, glaube ich, aber tatsächlich so diese Leidenschaft. Klar, könnte ich morgen damit aufhören. Das hätte für mich keine Konsequenzen in dem Sinne, dass irgendein Arbeitgeber oder die Kirche oder irgendwer sagt, ja, aber naja, das steht jetzt nun mal in dem Arbeitsvertrag, dass du hier jeden Freitag ein Video machst oder so. Das steht nirgendwo, das habe ich mir selber überlegt. Aber irgendwie sozusagen die Leidenschaft zwingt mich dann immer wieder dazu zu sagen, okay, jetzt probieren wir nochmal was Neues aus. Natürlich könnte ich jetzt wieder das Video machen, genauso wie vor 3 Monaten, aber ich will jetzt mal was Neues ausprobieren. Ich will mal hier was mit der Kamera oder da oder auch mal mich an andere Themen dann ranwagen oder größere Projekte machen oder sowas. Sondern das ist, also der Druck kommt sozusagen von innen.
Lass uns noch mal kurz auf diese 1,5-jährige Pause eingehen. Letztendlich ist die Idee zu sagen, Mensch, ich mache da jetzt einen regelmäßigen YouTube-Kanal draus, also mit wöchentlichen neuen Videos, der ist dann noch gar nicht so alt.
2018.
Ja, das ist echt nicht alt.
Also das erste, sozusagen das erste regelmäßige Video ist dann das dritte quasi auf dem Kanal, also dieses mit den Taufpaten. Und das ist tatsächlich auch wieder, merkt man, aus einer Gemeindefrage entstanden. Weil ich ständig die Frage habe, wie ist das eigentlich mit Taufpaten? Worauf müssen wir da achten, wenn wir für eine Taufe einen Taufpaten suchen? Das ist ja so ein typisch lutherisches Ding, wir taufen ja auch Kinder. Das heißt, die Frage, wir brauchen einen Taufpaten. Und da habe ich halt ein Video zugemacht, weil ich dachte, okay, die Frage kriegst du so oft gestellt, offensichtlich gibt es da keine Infos zu.
Okay, das heißt sozusagen, aus der Offline-Welt kam irgendwie diese Frage ständig auf und du dachtest, komm, ich beantworte das einmal für alle und dann ist gut, dann kann sich das jeder angucken und ich muss das nicht tausendmal erklären.
Genau, ganz viele von meinen Ideen kommen aus Gemeindethemen, aus Gemeindefragen. Deshalb könnte ich zum Beispiel auch nicht die Gemeinde lassen und jetzt sozusagen meine ganze Zeit nur in Internet- oder YouTube-Videos stecken und zu sagen, super, stellt mich von der Gemeinde frei, ich mache jetzt 50 Stunden die Woche YouTube-Videos. Ich hätte nichts, worüber ich reden könnte. Also die meisten Dinge, über die ich rede, das sind Dinge, die ich in der Gemeinde erlebe oder Dinge, wo ich durch irgendwas angestoßen werde, auf einen Gedanken gebracht werde, auf eine Frage, die irgendwie schwelt oder sowas. Das sind meistens Dinge, die irgendwie aus der Gemeinde kommen und die ich dann sozusagen ein bisschen abstrahiere natürlich aufs Größere, wo man sagt, okay, damit ein bisschen die breitere Masse was auch damit anfangen kann, machen wir die Frage ein bisschen breiter oder sowas. Aber die allermeisten Dinge, über die ich rede, das sind Sachen, die ich mir unter der Woche irgendwie auf den Zettel oder ins Handy schreibe, weil ich mich da mit jemandem auf der Straße drüber unterhalten habe oder nach dem Gottesdienst oder so.
Bei deinen Instagram-Posts schreibst du ganz häufig den Hashtag Influencer for Christ. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was es deine Online-Aktivitäten heute am besten zusammenfasst, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, wo der Hashtag herkam. Ich glaube, das kam aus irgendeinem Interview oder sowas, was ich mal gegeben habe, wo jemand dann sagte, ah, du bist doch dann sowas wie Influencer, oder nee, genau, da wurde ich gefragt, würdest du dich als Influencer bezeichnen, so war das, würdest du dich als Influencer bezeichnen, habe ich gesagt, nee, wenn dann als Influencer für Gott oder für Jesus oder so, habe ich dann gesagt. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Influencer bin. Also ich bin in erster Linie, wenn man fragt, okay, jetzt abgesehen von Mensch, Christ, was auch immer, dann würde ich sagen, ich bin Pastor. Also das ist sozusagen, wenn es eine Bezeichnung gibt, die über Mensch und Christsein hinausgeht, dann würde ich sagen, okay, ich bin halt Pastor. Das ist so mein Haupttitel sozusagen. Mit diesem, ja, Influencer for Christ oder Christfluencer. Ich habe da jetzt nicht so Probleme mit, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Titel, mit dem ich mich irgendwo vorstellen würde. Also wenn ich mich vorstelle, dann bin ich der Pastor halt so. Auch selbst wenn es dann um Internetdinge geht.
Wenn ich da reingrätsche sozusagen, wäre echt meine Frage zu sagen, okay, was würde man darunter verstehen? Also zum Beispiel auch jetzt gerade, wenn man des Englischen nicht so mächtig ist, ja, zu sagen Influencer for Christ. Wie füllt man das jetzt mit Bedeutung oder mit Sinn? Also du hast ja gesagt, du bist jemand auf der Suche nach Sinn auch. Und für mich ist so ein bisschen die Frage dahinter eigentlich zu sagen, okay, Influencer ist etwas, was häufig, glaube ich, von vielen als oberflächlich wahrgenommen wird. Ist Influencer for Christ nur eine andere Wendung, die dem Ganzen plötzlich Sinn verleiht? Oder ist es dann doch wieder nur eine Worthülse?
Das ist eine gute Frage und es liegt tatsächlich so ein bisschen dieses, dass ich mich da so ein bisschen gegen sperre, liegt auch, glaube ich, daran, dass ich das Wort Influencer nicht sonderlich positiv finde. Also wenn ich an Influencer denke, dann denke ich eher an Leute, die mir irgendwie einen Lippenstift verkaufen wollen oder so. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt jemand, also es ist ein Werbegesicht am Ende, was ja nicht negativ ist, was jetzt aber, also ich möchte auch nicht einfach ein Werbegesicht für die Kirche sein oder ein Werbegesicht für Gott. Also ich glaube nicht, dass Gott mich als Werbegesicht braucht, sondern der kriegt das schon alleine hin. Was ich halt mache, ist sozusagen einfach einen Teil von den Gaben und Möglichkeiten, die ich habe, einzusetzen dafür, dass eben sowas entsteht, was ich mache im Internet. Aber ich glaube nicht, dass Gott mich als Influencer brauchen würde. Gut, ich habe jetzt den Luxus, ich bin Pastor, das heißt, ich ziehe mich immer fein da raus und sage, nee, ich bin Pastor. Ich muss mich sozusagen, also wenn ich nicht will, muss ich mich nicht mit dem Begriff Christfluencer oder so rumschlagen. Ich habe tatsächlich so, auch wie du eben sagtest, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was das eigentlich bedeutet. Also ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich auch nur eine Worthülse ist oder sozusagen, wir haben halt den Influencer, also machen wir Christ davor und dann haben wir unser Pendant dazu, ohne sich vielleicht manchmal so richtig Gedanken gemacht zu haben, aber was ist denn der Influencer jetzt? Und ich weiß auch manchmal gar nicht, haben wir das erfunden, also wir als Christen, oder ist das eine Fremdzuschreibung? Das weiß ich auch nicht.
Das knüpft, finde ich, ganz gut an zu Zeit Campus. Die nette Konstanze Kainz, die ja dich besucht hat, einen Tag begleitet hat und dann da einen schönen Artikel geschrieben hat sozusagen. Und da sind da so ein, zwei Zitate drin, die ich auch spannend fand. Zum Beispiel schreibt sie, mit YouTube und Instagram will Gunnar Engel Werbung für Gott machen. Er ist Pastor, einer, der alles ein bisschen anders macht, um die Kirche zu retten. Und das war für mich dann direkt so die Frage, okay, ist das so, dass du sagst, okay, ja, ich will Werbung für Gott machen? Weil eben sagtest du ja auch schon so, nee, eigentlich Gott braucht jetzt nicht hier mich als Werbegesicht.
Das ist ganz oft tatsächlich, wenn Leute zu mir kommen aufgrund, dass die mich irgendwie im Internet kennen. Also ich sage, also jetzt nicht die Leute jetzt so normal aus der Gemeinde oder so, sondern die Leute, wenn die kommen, die sagen, ah, ich kenne dich doch aus dem Internet, wollen wir mal ein Interview machen oder was für die Zeitung oder das finde ich ja total spannend, ich hätte da mal ein, zwei Fragen. Dann ist ganz oft dieses Ding, gerade von Leuten im älteren Semester irgendwie, dass die sagen, ah, guck mal, jetzt bringt er die Jugend wieder in die Kirche. Das ist so ganz oft, dass das irgendwie mein Anspruch ist. Ich mache jetzt irgendwie ein paar coole Videos und ein paar coole Bilder und zack, kommen die Jugendlichen in die Kirche oder sowas. Mhm. Habe ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, also ist nicht mein erklärtes Ziel, irgendwie die Jugend wieder in die Kirche zu bringen. So.
Passiert das dadurch, nur mal einhakend?
Es passiert schon ein bisschen, aber es ist nicht mein erklärtes Ziel irgendwie. Und auch dieses Werbung für Gott, also ich habe das so, wie das da drin steht, habe ich diesen Satz nicht gesagt. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch viel, ich weiß nicht, ob es das Wunschdenken ist oder sowas, aber ich glaube, das ist eine Sprache, die dann, wenn dann jemand sozusagen aus einem Print oder aus der Zeitung oder aus einem sozusagen externen Raum dazukommt, damit versteht man, was da passiert. Weil das ist eben sozusagen das, was im Rest der Welt passiert, wenn jemand ein Video macht oder auf Instagram was postet. Dann macht der, wenn das nicht sozusagen ich mache ein Foto von meinem Mittagessen oder sowas, sondern wenn es über ein Thema geht, dann macht jemand halt Werbung für was. Mhm. So. Aber ich würde es von meiner Seite aus eher sehen, ich mache nicht Werbung für Gott, wie gesagt, weil ich glaube nicht, dass der meine Werbung braucht, der kriegt das schon selber hin, sondern ich teile einfach was, wovon ich begeistert bin. Oder ich teile die Leidenschaft, die ich in meinem Leben erlebe. Und natürlich kann das ansprechend für Leute sein. Und die sagen, oh Mensch, wenn das Christsein auch so ist, da habe ich ja vielleicht nie drüber nachgedacht oder. Jetzt will ich da auch nochmal mehr nachgehen. Ich kriege ja auch ganz viel Rückmeldung von Leuten, die sagen, ich konnte nie was mit anfangen, jetzt habe ich irgendwie ein, zwei Sachen von dir gesehen und mit einmal merke ich, ich will da doch nochmal ein bisschen tiefer gehen oder sowas. So, aber das ist dann nicht, weil ich beabsichtigt sozusagen Werbung mache. Also meine Absicht ist, ich habe eine Leidenschaft für Gott, von der ich erzähle, die ich teile, die ich dann eben auch versuche, in einem gewissen Rahmen auch irgendwie künstlerisch umzusetzen. Man sieht es jetzt nicht bei jedem Video, aber ich mache mir schon auch Gedanken über, wie sieht es am Ende aus. Also das ist auch ein Teil davon.
Nur mal so am Rande, schaut euch gerne mal Gunnar Engels Video an, wie der Kirchturm quasi runtergerissen wird. Da seht ihr schon, dass er künstlerisch auf jeden Fall versucht, ein paar Schippen draufzulegen.
Das war ein Highlight der Woche, dass ich mit diesem Hubsteiger von den Handwerkern da auf 29 Meter hochfahren durfte. Das war schon cool.
Absolut sehenswert, ja. Hätte ich, glaube ich, auch. Also schon beim Zuschauen dachte ich so, boah, muss ich auch nicht draufstehen. Naja, der zweite Zusatz war ja, einer, der alles ein bisschen anders macht, um die Kirche zu retten. Das war auch nochmal für mich so eine Formulierung, wo ich dachte, okay, Kirche zu retten klingt maximal groß. Ja. Ist das nur ein bisschen reißerisch formuliert oder ist das schon was, wo du sagst, ja, habe ich auch nichts dagegen, wenn das passiert?
Also natürlich habe ich nichts dagegen, wenn das passiert, aber ich glaube, wenn es mein Anspruch wäre, das zu machen, könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Also ich glaube, wir haben in der Kirche einige Probleme. Oder sagen wir mal anders, wenn ich jetzt eine Woche lang sozusagen bestimmen dürfte, wie wir das machen, dann würden wir, glaube ich, ein paar Dinge anders machen. So, auch gerade was Kommunikation, was ja jetzt mehr so mein Metier dann vielleicht ist, so durch diese ganzen Geschichten, würden einige Dinge, glaube ich, anders laufen, wenn ich das bestimmen dürfte. Aber ich habe weder den Anspruch noch die Kompetenz noch irgendwie den Auftrag, die Kirche zu retten. Also die Kirche, wenn wir jetzt mal theologisch werden, ne, die Kirche kann sowieso nicht untergehen, weil die Kirche gehört Jesus. Bestimmte Formen von Kirche können untergehen, das ist klar. Bestimmte Formen von Kirche mit bestimmten Strukturen, die wir uns ausdenken, mit Verwaltung, mit Aufteilung, mit Personal, mit was auch immer. Wir haben ja unsere Verfassung nicht aus der Bibel genommen, sondern wir haben uns überlegt, das ist eine Kirchengemeinde, so viele Menschen sind eine ganze Stelle, das sind eine Region, die arbeiten zusammen, die nicht. Das ist der Ablauf für, wenn man einen Antrag stellt auf irgendwas. Das ist ja, haben wir jetzt ja nicht aus dem Römerbrief genommen oder sowas. Und natürlich sind das Formen, die auch untergehen können, aber damit geht nicht die Kirche unter, sondern die Kirche, die gehört Jesus und die kann nicht untergehen. Deshalb kann ich auch ruhig schlafen. So.
Ein Aspekt, der mir schon auch aufgefallen ist in dem Ganzen, dass du auf YouTube unterwegs bist und irgendwie bist du ja dann doch Influencer ein Stück weit geworden, auch wenn du es vielleicht nicht beabsichtigt hast. Ja? Also vielleicht auch sympathisch, als wenn man jetzt sagt, ich Berufswunsch Influencer, ne? Und dann manchmal ist es ja schöner, wenn einem Dinge zufliegen oder das so geschieht, ohne dass man jetzt so sehr das beabsichtigt hat. Aber was mir schon aufgefallen ist, dass du ja auch immer wieder betont hast, dass wie wichtig dir das ist, vor Ort mit den Leuten sich auszutauschen. Und auch zum Beispiel habt ihr eine Konferenz jetzt dieses Jahr am Start und auch da wieder dieses, wo du immer wieder dazu einlädst und sagst, hey, wäre cool, wenn wir uns mal echt treffen und so. Das heißt, kann man das so sagen, dass YouTube ein Stück weit Mittel zum Zweck ist oder dass du schon noch stark trennst zwischen online und offline sozusagen?
Also es gibt bestimmte Dinge, wo ich tatsächlich stärker trenne als bei anderen. Also jetzt zum Beispiel oder Beispiel Seelsorge. Mhm. Ich kriege ganz viele Anfragen über Dinge mit Seelsorgegeschichten. Und da bin ich zum Beispiel, dass ich da tatsächlich trenne.
Also du kriegst auf Insta und so, kriegst du Anfragen oder?
Ja,
oder?
Ja.
Okay, also digital.
Genau, ich kriege ganz viele Instagram-Nachrichten und E-Mails und sowas, wo, mhm. wo Leute mit Seelsorge, so ich sag mal so klassischen Lebensfragen, Seelsorgethemen kommen. Und da bin ich dann aber sehr, sehr, sehr vorsichtig. Einmal aus der Sache, weil ich kann das nicht alles beantworten und ich kann mir auch nicht die Zeit nehmen, also ich habe die Zeit nicht, neben der normalen Gemeindearbeit und allem, was ich mache, da eine Antwort geben, wo ich am Ende sage, wenn ich, damit bin ich jetzt auch sozusagen zufrieden mit der Antwort, die ich gegeben habe. Mhm. Also klar könnte ich drei Sätze schreiben, aber das wird dem auch nicht gerecht, was Leute da dann so erzählen. Also ich versuche dann eher sozusagen die Leute vor Ort an, sage ich, Mensch, hast du nicht einen Pastor bei dir in der Nähe oder so, geh dahin. Da bist du viel, viel besser aufgehoben, als jetzt mit irgendeinem Typen, den du aus dem Internet kennst, E-Mails zu schreiben. So. Und das Zweite ist auch tatsächlich, dass ich zum Beispiel bei Seelsorge sage, da sitzen wir in einem Raum idealerweise. So. Also selbst wenn mir Leute aus dem Ort bei uns eine Instagram-Nachricht schreiben, Mensch, das und das Thema, wie ist das eigentlich, da würde ich gerne mal drüber reden. Dann sage ich, ja super, können wir total gerne machen. Wie sieht's aus? Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, magst du vorbeikommen? Und dann geht das Gespräch halt weiter. Also das ist mir schon wichtig. Der zweite Punkt, wo ich sage, da ist es was anderes, ist zum Beispiel Abendmahl. Also ich weiß, es gibt ja Gemeinden, die streamen ihre Gottesdienste und feiern dann auch Abendmahl sozusagen mit den Leuten, die da zu Hause sind. Aber da bin ich zu lutherisch, glaube ich, für. Also Abendmahl und so, das ist auch was, wo ich sage, naja, da müssten wir schon in einem Raum sein für. Also es gibt so ein paar Dinge, die ich dann eben trenne, wo ich sage, naja, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und am Ende, wenn ich mich entscheiden müsste, also ich weiß nicht, ja, Freitag kommt ein Video, es ist Donnerstagabend, ich habe noch keins gemacht und ich habe die Wahl zwischen, ich drehe jetzt dieses Video, was Freitag rauskommen soll, oder ich habe auf dem AB eine Nachricht, wo jemand fragt, Herr Pastor, ich habe da ein Problem, könnten Sie mich mal schnell zurückrufen? Dann rufe ich zurück und dann gibt es kein Video. Also das ist sozusagen auch die Trennung, die ich mache, die Gemeinde, das ist meine erste Aufgabe sozusagen, das ist das, was auch vorgeht. Und der Rest kommt danach und ist vielleicht dann sozusagen, wenn man das in Kreisen sehen würde, sozusagen der Kreis ein größer. Ne? Also es sind ja auch mehr Menschen, die dadurch erreicht werden als bei uns. Also ich habe, wenn man tatsächlich so die Abonnenten zählen würde, wäre ich, glaube ich, Pastor für nach dem jetzigen Schlüssel für 5 Gemeinden oder sowas. Also wenn jeder Abonnent Gemeindemitglied bei mir wäre. Aber ist ja zum Glück nicht so, ja.
Oder leider, also je nachdem. Ich meine, hättest du nichts dagegen, oder? Wenn...
Natürlich hätte ich nichts dagegen, aber da möchte ich einen zweiten Pastor hier in der Gemeinde haben.
Dann wird es dir zu viel, alles klar. Aber da müsstest du ja die ganzen Seelsorgeanfragen tatsächlich dann auch beantworten, ja.
Siehst du? Siehst du? Ja. Du erkennst die Problematik. Ja, müssen wir nochmal eine Stellenanzeige machen hier.
Ja, verstehe ich. Abschließend von dem netten Zeit-Campus-Artikel, das Ende. Das fand ich spannend, die Formulierung, und wollte davon dir gerne nochmal hören, so hey, was sagst du dazu, dass man da vielleicht mal mit reingeht. Und zwar, Kirche muss mehr als cool sein, Gemeinde muss mehr als eine Online-Community sein, das hast du gesagt. Und dann schreibt die Autorin als Antwort, was er nicht sagt. Vielleicht reicht es nicht, nur das Äußere, nur die Verbreitungswege zu verändern, YouTube statt Kanzel. Vielleicht muss sich die Kirche auch inhaltlich weiterentwickeln, moderner werden, um Bestand zu haben, um neue Follower zu gewinnen und nicht nur die wenigen zu behalten, die sowieso schon regelmäßig in der Bibel lesen. Das war das Ende dieses Artikels, und für mich war so diese Frage so, ist das für dich ein gelungenes Ende von dem Artikel, oder sagst du, naja,
Also jetzt kann ja der Moment kommen, wo man auch mal sozusagen was beichtet. Ich lese keinen Artikel, der über mich geschrieben wird. Ich lasse mir die Zitate geben. Also wenn ich zitiert wird, lasse ich mir das zuschicken. Also wörtliche Zitate, möchte ich, dass die abgesegnet werden. Die müssen die Leute mir schicken. Ich habe, glaube ich, tatsächlich keinen Artikel gelesen, der über mich geschrieben wurde, weil ich das unangenehm finde. Und weil ich, wir sagten ja vorhin bei der Vorstellung, ne, habe ich ja gesagt, wenn man alles wegdenkt, dann bin ich ein junger Mann mit einer kleinen Familie, der ganz stark auf der Suche war und auf der Suche nach Hoffnung und auf der Suche nach Sinn. Mich macht das manchmal echt fertig sozusagen, dann, wenn da irgendwie ein Bild von mir gemacht wird, wo ich sage, aber da bin ich doch gar nicht so. Und deshalb lese ich die meisten Sachen über mich gar nicht. Ich habe auch den Artikel nicht gelesen. Also meine Frau hat den gelesen, mhm. und sie hat mir den zusammengefasst. Das ist manchmal so die Arbeitsteilung dann. Ich sage, hier, die haben was über mich geschrieben. Kannst du es? Ja, ich lese. Dann liest sie das kurz und sagt, ja, ist gut. Oder, na, da sind so ein paar Sachen drin, wo du dich ärgern würdest. Und damit ist das Thema dann durch. Aber das schützt mich auch am Ende. So, dann denke ich, okay, komm, das Ding ist jetzt eh geschrieben, ich ärgere mich da jetzt nicht drüber. So, weil zum Beispiel der Satz jetzt am Ende, würde ich jetzt sagen, nee, die Kirche muss nicht ihre Botschaft verraten. Das haben wir schon lange genug gemacht. Sondern die Botschaft ist das, was gleich ist. Wir können an der Form drehen, wir können an der Verpackung was ändern, wir können so, Freiraum, alles gut. Aber was dann manchmal so verkauft wird unter dem Schleier von Kirche muss sich weiterentwickeln, Kirche muss moderner werden, Kirche muss irgendwie im Endeffekt die Botschaft anpassen, in Klammern das wegtun, was Leute heute ärgert, bei dem, wie die gerne ihre Welt sehen würden, dann sage ich, nee, das können andere machen, aber das ist nicht das, was bei mir passieren wird, sondern wir als Gemeinde stehen ganz klar auf dem Fundament der Bibel. Also das ist das, wonach wir das tun. Das ist das, was in meinen Predigten das Ausschlaggebende ist. Das ist das, wo ich sage, wenn ich Entscheidungen treffe, dann versuche ich, so gut es mit meinem bisschen Verstand möglich ist, mich daran zu orientieren. Aber ich möchte mich nicht dagegen entscheiden, wo ich sozusagen es aus der Bibel eigentlich besser wissen müsste. Auch um sozusagen die Gefahr hin, dass man da natürlich mit manchen Positionen, die heute weit verbreitet sind, sagt, oh, das ist aber nicht so schön. Also wir hatten das zum Beispiel, ich gebe immer regelmäßig auch einmal im Jahr einen Glaubenskurs bei uns in der Gemeinde. Und gestern war gerade der Abend über Jesus. Also es gibt immer einen, das baut sich so langsam auf und irgendwann kommt dann sozusagen, ja, wenn wir erstmal die Themen, wir sind getrennt von Gott und also erstmal so Suche nach Sinn, dann getrennt sein von Gott und Probleme, dies, das, jenes. Und dann kommt sozusagen irgendwann der Abend, wo es um Jesus geht, wo dann so ein bisschen die Lösung natürlich gezeigt wird für das Ganze. Und gestern war dann auch der Abend über Jesus. Und kurz vor Schluss kommt dann das Zitat aus dem Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist sozusagen, nachdem wir erstmal gemerkt haben, okay, wer ist dieser Jesus, was sagt er von sich und so weiter, kommt dann am Ende dieses Ding, dass er der Ausweg aus diesen ganzen Dingen ist, die uns auch von Gott trennen. Wenn ich das höre, denke ich, oh, genial, ein Glück, wir haben diesen Jesus, ne? Und dann ist es aber trotzdem natürlich jedes Mal so, dass da ein, zwei Leute mit drin sitzen, die sagen, oh, das finde ich jetzt aber gemein. Also, und ich meine das jetzt gar nicht herablassend oder sowas, ne? Das ist ja erstmal, wenn du das hörst und in einer Welt aufwächst und groß geworden bist, wo, ne, jeder wird nach seiner Fasson irgendwie selig, alles ist gut, solange du keinem was tust, ist alles egal, Hauptsache wir haben uns lieb. Und dann kommt da einer und sagt, naja, der einzige Weg zu Gott, das bin jetzt nun mal ich. Das ist natürlich dann erstmal für unsere Ohren so, oh, aber das hat er nun mal gesagt. Und das ist natürlich was. Natürlich bin ich dann auch versucht in dem Moment, das sage ich ganz ehrlich, da ist man natürlich versucht, das dann irgendwie zu ein bisschen, vielleicht nicht zu relativieren, aber vielleicht ein bisschen argumentativ abzuschwächen, zu sagen, ja, aber wie das am Ende dann ist, das will ich jetzt ja auch nicht, kann ja auch nur sagen, was da jetzt so steht und so. Aber ich fühle mich dann auch schlecht zu sagen, naja, er hat es nun mal gesagt. Natürlich hat Gott, liebt Gott die Menschen, aber wir haben ja trotzdem die Realität, dass wir von Gott getrennt sind und dass wir durch Jesus wieder zu ihm zurückkommen können. So, dass das so der Knackpunkt ist, dass das Geschehen am Kreuz das entscheidende Geschehen in unserer Weltgeschichte ist. Und das merkt man natürlich dann gerade in so Diskussionen, wo es darum geht, wo es eben an Punkten echt exklusiv wird. Also wo man eben sagt, naja, Gott trennt schon irgendwo. Es gibt ein richtig und ein falsch bei ihm und es ist nicht alles egal. Und um jetzt diesen ganzen Riesenbogen wieder zurückzubringen auf die Frage, um die es eigentlich ging, das ist so ein bisschen das, was ich immer im Hinterkopf höre, wenn Leute sagen, naja, müsste die Kirche sich nicht weiterentwickeln und thematisch mehr offen und dies, das, jenes. Denke ich immer, naja, aber im Endeffekt geht es doch nur darum, alles wegzustreichen, was irgendwie ein Anstoß sein könnte für Leute, wenn die sagen, oh, das passt jetzt aber nicht in den Entwurf, den ich mir vom Leben gemacht habe.
Das ist spannend, ja. Also ich komme nicht aus der Landeskirche und für mich ist schon die Wahrnehmung, dass sich gerade die Landeskirche, sage ich mal, im Vergleich zur katholischen Kirche inhaltlich schon sehr verändert hat. Ich weiß ja nicht, ob man sagen kann, weiterentwickelt, aber zumindest verändert. Und so wie ich dich jetzt verstehe, ist es schon eher, dass du sagst, naja, also sehe ich gar nicht, dass das inhaltlich irgendwie da großer Handlungsbedarf besteht. Bist du innerhalb der Landeskirche auch so ein gewisser Exot damit?
Also wenn du jetzt, du hattest ja gerade nochmal den Vergleich evangelisch-katholisch. Da würde ich tatsächlich sagen, dass ich die evangelische Kirche, wobei man das auch nicht per se komplett sagen kann, das ist auch nochmal so ein bisschen Nord-Süd-Gefälle, merke ich. Ich habe für mein Studium zum Beispiel, habe ich auch eine gute Zeit lang, war ich in Münster in Nordrhein-Westfalen und habe da studiert. Und das, was da sozusagen, sag ich mal, das normale, so das Mittelfeld, also jetzt nicht sonderlich liberal, aber auch nicht sonderlich konservativ, sondern so die gute Mitte in den Gemeinden, das gilt hier oben schon als relativ in die konservative Richtung. Also ich sag mal, es gibt auch so ein Nord-Süd-Gefälle von Frömmigkeit, sagen wir, um einfach mal das Wort jetzt so, es gibt so ein Frömmigkeits-Nord-Süd-Gefälle vielleicht auch irgendwo. Und hier oben bin ich schon ein Exot. Kann ich aber auch mit leben, so. Was ich da zeigt ist, und ich glaube, ich fand gerade ganz gut, dass du sagtest, ist es jetzt verändert oder weiterentwickelt? Ich würde tatsächlich sagen verändert, denn weiterentwickelt hat ja für mich sozusagen den Drang, dass es irgendwie positiv sein soll. Also eine Weiterentwicklung ist für mich was Positives. Wenn wir jetzt aber sozusagen, wenn die Weiterentwicklung ist, dass wir nicht mehr sagen, dass Jesus der Weg zu Gott ist, sondern ist halt egal, Gott liebt uns sowieso alle, sehe ich das nicht als Weiterentwicklung, sondern sehe ich das irgendwie als Verwässerung am Ende. Und bei uns passiert das schon. So, das Positive, warum ich immer total gerne Teil dieser Kirche bin, ist das Grundgerüst, worauf wir stehen. Und das ist auch, ich habe das in irgendeinem Video auch mal gezeigt, mein Ordinationsgelübde. Also ordiniert bin ich ja auf die Heilige Schrift und auf unsere Bekenntnistexte, die das sozusagen abbilden. Also es sind aber zwei Ebenen, ne? Die Heilige Schrift ist ganz oben und dann kommen unsere Bekenntnisschriften, also so die Confessio Augustana, der Katechismus und so weiter. Und mit denen kann ich sehr gut leben. Also da ist nicht mal der Hauch drin von, es geht am Ende nicht um Jesus. Also das ist eben auch der Grund, warum ich sage, ich kann auch sehr gut, auch wenn viele Leute, das ist ja auch so eine Frage, die ich bekomme häufig, ja, aber du bist eigentlich ein relativ frommer Typ, warum bist du in der Landeskirche? Warum gehst du nicht in der FEG oder was auch immer so? Denkst du, nee, warum? Also die Kirche, in der ich bin, von der Grundausstattung, von dem Bekenntnis, von dem, was wir haben, sind wir eigentlich eine relativ konservative Kirche. Das ist nur, in manchen Gemeinden wird es halt anders gelebt. Und hier im Norden fällt das halt mehr auf. Ich sag mal, wenn du nach Sachsen gehen würdest oder ins, wie heißt das da? Gibt es noch Siegerland, gibt es doch auch so. Da sind die Gemeinden frommer. Also da hast du die typische lutherische Gemeinde, die könntest du hier oben nicht hinstellen. Da würden die drei rundherum durchdrehen. Das ist auch nochmal hier oben eine besondere Situation irgendwo.
Also ich will gerne auch nochmal auf Gemeinde und Co. nochmal eingehen. Ne? Das ist ja auch ein spannendes Feld. Mich würde erstmal nochmal interessieren, weil du jetzt auch immer von hier oben und Münster und so weiter, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Wie war das für dich in deiner Kindheit? So wie ich es verstanden habe, bist du ja nicht christlich aufgewachsen. Nimm uns mal mit rein in deine Kindheit.
Also ich würde nicht sagen, ich bin nicht aus meinem heutigen Standard würde ich sagen, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich bin als Baby getauft worden. Ich wurde konfirmiert mit 14. Wir sind Weihnachten in die Kirche gegangen. So eine kleine Dorfgemeinde ist das bei uns.
Wo ist dieses bei uns?
Genau, das ist ein Dorf in Schleswig-Holstein, so Nähe von Schleswig. Viele Leute wissen es nicht, Schleswig ist tatsächlich auch ein Ort in Schleswig-Holstein. So eine, weiß nicht, 20.000 Einwohnerstadt. Und ich bin in einem kleinen Dorf daneben aufgewachsen. Und da gibt es eine kleine Dorfkirche. Und das ist so unsere Familienkirche. Da wurde ich, meine Eltern haben da geheiratet, ich wurde da getauft und konfirmiert. Auf dem Friedhof liegt, von beiden Seiten sind da die Familiengräber und sowas. Das ist so wirklich so unsere Heimatkirche irgendwo. Aber eben tatsächlich in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, oder so zumindest so bis ich 16, 17 wurde, ist das eben tatsächlich auch das. Ne? Meine Eltern haben da geheiratet, ich wurde getauft und die Leute aus unserer Familie wurden da beerdigt. Das ist so der Kontakt zu diesem Gebäude und allem, was dazugehört gewesen. So, und dann war ich konfirmiert. Mit 14 wurde ich konfirmiert und hatte dann in dem Gottesdienst Ja zu Gott gesagt. Also man kriegt dann ja so eine Frage gestellt und antwortet dann Ja mit Gottes Hilfe. Also möchtest du diesen Glauben leben und so weiter und so weiter. Habe ich gesagt Ja mit Gottes Hilfe, weil das sagt man so. Und dann stand ich danach und habe irgendwie gemerkt, okay, ich habe jetzt Ja zu Gott gesagt. Aber zu wem habe ich da, also wer ist dieser Gott, zu dem ich Ja gesagt habe? Also da war jetzt natürlich auch ein bisschen der unglückliche Zustand. Der Pastor, bei dem ich Konfirunterricht hatte, ein lieber Kerl, aber der war halt einfach die Hälfte der Zeit krank. Der war kurz vorm Ruhestand, hatte eine Herz-OP und alles drum und dran. Also die Hälfte ist einfach ausgefallen. Also wir haben auch einfach wenig gemacht. So. Und wurden dann am Ende trotzdem natürlich alle konfirmiert. So, und ich hatte dann Ja zu Gott gesagt und stand dann da am Ende. Und da ging das dann auch mit dieser Sehnsucht los. Dass ich gemerkt habe, okay, da ist eine Sehnsucht in mir. Da ist auch Gott, der will was von mir. Also es war für mich nicht die Frage, gibt es den oder nicht. Ich wusste, es gibt den. Ich wusste nur nicht, wer das ist. So, ich war mir ganz sicher, natürlich gibt es den. Das wäre ja albern, wenn es den nicht geben würde. Aber wer ist das denn? So, wer ist das außer dieses Wort Gott, das wir halt dafür benutzen, wenn wir darüber reden? Wer ist das? Wer ist diese Person? So, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und das hat so tatsächlich, würde ich von heutiger Sicht aus sagen, hat dann so ein, zwei Jahre gedauert. Und heute würde ich sagen, dass ich so mit 16 Christ geworden bin, so 16, 17 vielleicht. Also so, das hat nochmal gut zwei Jahre gedauert, wo ich dann in der Bibel gelesen habe. Ich bin dann tatsächlich nach der Konfirmation jeden Sonntag weiter in den Gottesdienst gegangen. Da saßen dann irgendwie 6 Omas und ich. Und ich war jeden Sonntag, bin ich zu Fuß, das waren ungefähr 2 Kilometer, bin ich jeden Sonntag zu Fuß zu dieser Kirche gelaufen, um zum Gottesdienst zu gehen. Und das ist tatsächlich auch so ein Bild, was ich jetzt noch manchmal habe, dass ich so denke, selbst wenn ich jetzt als Pastor, wenn ich nur jedes Jahr irgendwie so einen Jugendlichen habe, der da dann, so wie ich als 15-Jähriger hinten in der letzten Bank sitzt und auf der Suche ist und vielleicht bei mir irgendwas davon findet und irgendwas hört, wer Gott ist, dann hat sich das schon alles gelohnt. Mehr will ich gar nicht, so, ne? Weil das sozusagen bei mir die Momente waren in diesen ein, zwei Jahren, wo ich wirklich gemerkt habe, wie Gott an meinem Herzen rumzieht und wie der sich da so den Weg frei macht, um mir zu zeigen, wer er eigentlich wirklich ist. Und somit 16, 17, also ich bin jetzt nicht so einer, der ein genaues Datum hat, das haben ja auch manche, aber so mit 16, 17 würde ich sagen, das war so dann die Zeit, wo ich dann sagen würde, seitdem bin ich auch wirklich Christ.
Warum bist du in die Kirche gegangen und die anderen nicht? Also was war mit dir anders? Also warum war es nicht normal oder wie auch immer?
Ich würde jetzt natürlich sagen, was ist mit den anderen anders?
Klar, aber also was war? Also es war zumindest anders, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das war dieses Sehnsuchtsding. Also Gott hat irgendwas in mir ausgelöst, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht beschreiben konnte. Also ich konnte das nicht in Worte fassen. Ich wusste aber, ich muss da hingehen. Ich muss da hingehen und das ist nämlich der Ort, wo, wie so mit so einer Schatzkarte, ne? Das ist der Ort, wo das X ist. Da muss ich hin. Und ich kann dir nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich wusste einfach, das ist das, wo ich hin muss. Ich wusste, wenn ich mehr über diesen Gott, von dem ich mir jetzt irgendwie ganz sicher bin, dass es den gibt, ich aber nicht genau weiß, wer das ist, wenn ich was über den rausfinden will, dann da. Plus natürlich irgendwie zu Hause in der Bibel lesen und ein bisschen im Internet surfen und so und Sachen rausfinden und so, aber trotzdem, dieser Ort, Kirche, dieses Gebäude auch, das war irgendwie auch nochmal mit ausschlaggebend dafür. Und auch sozusagen, auch wenn die klein war, aber auch die Gemeinschaft von Menschen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam Abendmahl zu feiern. All diese Dinge, die da sozusagen dich alleine nicht machen kann. Ich kann alleine zu Hause nicht Abendmahl feiern. Ich kann alleine zu Hause nicht einen kompletten Gottesdienst feiern. Sondern, ich sage mal, wir müssen mindestens zu zweit sein, damit ich dem anderen von Jesus erzählen kann. Und das da auch zu erleben, ich glaube, das war so ganz viel auch von diesem Punkt, wo meine Suche Antworten gefunden hat.
Was warst du so für ein Typ in der Schule?
So die ersten Jahre war ich der Klassenclown und später wurde ich tatsächlich ruhiger. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, in den Videos sieht man das nicht immer. Ich würde mich tatsächlich selbst, glaube ich, als introvertiert bezeichnen. In den Videos sieht man das nicht, weil ich da einfach sozusagen, ich weiß, da läuft eine Kamera und da bei der Kamera, ich weiß nicht, wie viel du mit Video auch sonst so machst, aber ich sag mal, eine Kamera zieht ja locker 30-40% der Energie, die du hast. Also wenn du normal von der Kamera redest, denken die Leute, du schläfst. So, und deshalb legt man da eine Schippe drauf so. Aber insgesamt bin ich eigentlich ein relativ ruhiger und entspannter Typ so. Und das ging auch so in der Jugend los. Also ich war so der Klassenclown und wurde dann irgendwann so ein bisschen entspannter in allen Dingen und ein bisschen ruhiger. Ist vielleicht auch so dieses Nordische, ne? Wir sind ja im Norden, sind wir alle so ein bisschen entspannter.
Und bei deinem Berufswunsch hast du mal gesagt, Seeräuber. Erzähl.
Also ich bin nordischer Junge, natürlich wollte ich erst Seeräuber werden, also wäre komisch, wenn nicht. Ich wollte erst Seeräuber werden, dann wollte ich Bauer werden, meine Familie hat einen Bauernhof, also nicht meine Eltern, sondern meine Großeltern haben einen Bauernhof, der aber nicht mehr benutzt wird, dann wollte ich natürlich Bauer werden, kannst du Träger fahren oder sowas. Und dann wollte ich Feuerwehrmann werden und dann wurde es irgendwann so ein bisschen ernsthafter und dann sozusagen der längste Berufswunsch war eigentlich Lehrer. Was sich auch so ein bisschen in dem wiederfindet, was ich jetzt mache. Ein bisschen unterrichte ich ja theoretisch auch durch die Videos, aber ich wollte lange Zeit tatsächlich auch Lehrer werden. Also so für Reli und Deutsch zum Beispiel oder sowas. Und das sind ja auch zwei Punkte, die sich jetzt sehr stark in meinem Beruf wiederfinden. Also ich habe viel mit Sprache zu tun und mit Religion sowieso. Also von daher war das lange Zeit so die Idee, bis dann eben dieser Moment kam, wo ich auf einmal so mit 16, 17 wusste, okay, diese Vermutung, die ich hatte, dass die Sehnsucht da bei Gott eine Antwort findet, das war nicht bloß eine Vermutung, sondern da ist die Antwort auf das, wonach ich suche. Da ist die Antwort nach der Frage, wer bin ich, warum bin ich hier? Und Teil dieser Antwort war eben dann auf einmal diese Gewissheit, dass ich das mit anderen Menschen teilen soll. Dass es gut ist und ein guter Weg ist zu sagen, ich möchte mein Leben, meine Zeit, meine Zukunft genau in diesen Dienst stellen für Gott. Dann so wie ich vorhin sagte, ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass dann später da irgendwie ein anderer 16-Jähriger hinten in der letzten Bank sitzt, der auf der Suche nach Gott ist und dass der vielleicht bei mir irgendwas darüber hört, was seiner Suche helfen kann.
Das heißt, bis 16 kann man grob sagen, war schon dieses, ja, Lehrer könnte es sein und dann hast du gemerkt, nee, Moment mal, das mit dem Glauben, das mit Gott, das ist so real, das ist so ernst oder dir so wichtig, das musst du intensiver verfolgen. Es ist ja manchmal immer so dieses, dann wird das dann irgendwann zum Beruf und für dich ist das ja schon nach wie vor völlig lebendiger, realer Glaube geblieben, auch bis heute wahrscheinlich mehr denn je. Wie ist so dein Glaubensleben? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und Schrägstrich dann auch natürlich mit Theologie und allem, was dazu kam.
Also weiterentwickelt hat sich das in dem Maße, dass ich den Luxus habe, sozusagen den ganzen Tag. Also es gibt ja dieses Sprichwort, mach deine Leidenschaft zum Beruf, dann musst du keinen Tag deines Lebens arbeiten. Ich glaube, das ist Quatsch tatsächlich. Also selbst wenn man eine Leidenschaft hat, dann ist das trotzdem auch Arbeit. Also ich arbeite tatsächlich auch. Es gibt Dinge, die ich tue, die würde ich tatsächlich auch einfach als Arbeit bezeichnen. Also jetzt irgendwie Sitzungen vorbereiten oder es gibt Dinge, die sind einfach Arbeit. So. Aber trotzdem habe ich sozusagen den Luxus, dass es einen großen Teil von dem gibt, was ich tue, was mir einfach unglaublich Spaß bringt und was, ich sag mal, wenn ich mich mit einem Bibeltext auseinandersetze, um eine Predigt zu schreiben, dann habe ich den Luxus, dass ich das sozusagen mache und dafür gleichzeitig sonntags einen Gottesdienst habe. Und ich würde wahrscheinlich sonst in der Zeit, wenn ich freie Zeit hätte, vielleicht auch einfach ein Stück in der Bibel lesen. Also es ist nicht so, dass ich meine komplette freie Zeit in der Bibel lese. Das ist jetzt auch ein falscher Eindruck. Aber ich lese da schon jeden Tag drin. Und ich würde es sowieso machen. Und so habe ich den Luxus, dann lese ich halt den Text für Sonntag. Super, habe ich den schon mal gelesen und kann mir schon mal ein paar Gedanken machen. So, also es verbindet sich auch einfach viel von dem, wo ich sage, das ist was sind wir wieder bei diesem Sehnsuchtsthema. Also wo was in mir gestillt wird, wo Ruhe in mich reinkommt, wo was ist, wo ich einfach dadurch, dass ich bete oder dass ich einfach auch meine Zeit stille habe oder dass ich einfach nur in der Bibel lese, einfach so Momente, die ich eh machen würde, die jetzt aber natürlich dann sozusagen immer nochmal dem höheren Ziel sozusagen dienen, dass ich daraus wieder was mitnehmen kann für die Gemeindearbeit, für die Arbeit im Internet oder so. Also es ist alles so ein ewiger Kreislauf irgendwie, ne? Also es ist so, ich mache was für mich sozusagen, ich achte auf mich und achte auf meine Beziehung zu Gott und daraus kann ich im Endeffekt dann auch bei den Menschen sein, die Fragen zu ihrer Beziehung zu Gott haben, die auf ihrem Lebensweg vielleicht einen Schicksalsschlag haben oder. Aber das kann ich ja nur, solange ich selber mir auch irgendwo zumindest zu einem gewissen Maß sicher bin, über wen rede ich da. Ich kann ja nicht von jemandem erzählen, den ich nicht kenne. Also wenn ich dich jetzt, wir müssen uns auch ein gewisses Stück weit kennen, wenn ich dich zum Beispiel meiner Frau vorstellen möchte, dann müsste ich ja irgendwas sagen, hier, so und so, mach das und das, da haben wir uns heute Morgen drüber unterhalten. So. Sonst ist das Gespräch relativ kurz am Ende. Das heißt, viel von dem, was ich sozusagen für mich tue, hat eben dann auch den Bonus, dass die Gemeinde da im Endeffekt auch was von hat. Aber es ist auch einfach grundlegend dafür.
Wir haben jetzt natürlich einen gewissen Sprung haben wir schon drin. Also ich stelle mir jetzt nochmal vor, als 16-Jähriger auf dem Land, ja, du und diese fünf Damen in der Kirche sozusagen. Also woher hast du dann angefangen, so deine geistliche Nahrung zu ziehen oder da zu wachsen? Bis hin zu dem Entschluss zu sagen, so, jetzt nach Abi wahrscheinlich mache ich mein Theologiestudium.
Also alles, was darüber hinausging aus diesen Sonntagmorgen eine Stunde, ist tatsächlich ganz extrem bei mir die Beschäftigung mit der Bibel. Das war von Anfang an, das zieht sich ja jetzt auch jetzt durch meine Arbeit sowohl offline, ich sag mal, wenn wir jetzt sagen, wir lesen in einem Jahr die Bibel, oder jetzt zum Beispiel auch in den Online-Dingen, die ich tue, da ist ja auch ganz viel immer Thema die Bibel. Das ist tatsächlich auch, das ist bei mir so, weil das eben der Punkt war, wo ich Gott kennengelernt habe am stärksten. Also nicht, weil ich irgendwie besonders zum Beispiel über Lobpreis, ich wusste mit 16, 17 nicht, was Lobpreismusik ist. Das gab es nicht. Wir hatten eine Orgel. Wir haben die Lieder gesungen, die im roten Buch drinstehen. Fertig. So. Weil ganz viele Leute ja heute zum Beispiel ihren Zugang dazu finden, weil die besondere Musik hören oder sowas. Ne? Also irgendwie neueste Lobpreisalbum von so und so. Da habe ich Gott nochmal ganz neu kennengelernt, verstanden oder so. Höre ich auch oft. War bei mir nicht so. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe Gott dadurch, dass ich die Bibel lese, kennengelernt. Ich habe die Bibel gelesen und das mache ich heute noch so mit der Frage, was lerne ich über Gott, was lerne ich über mich? Weil das meine beiden Fragen in der Zeit waren. Darum ging es mir. Wer bin ich eigentlich? Ne? So 16-jähriger Typ auf dem Dorf, was soll man aus mir werden? Und wer ist dieser Gott, der diese Sehnsucht in mein Herz gelegt hat? Und das waren die beiden Fragen, mit der ich alles Mögliche darin gelesen habe. Und das war natürlich dann auch eine interessante Vorbereitung aufs Studium natürlich, weil man sich da natürlich auch dann immer weiter mit der Bibel beschäftigt, teilweise aus einem anderen Blickwinkel. Aber das war schon so meine Vorbereitung auf das Ganze und auch im Endeffekt dann der Entschluss. Und ich weiß noch, der Moment, wo ich das zum ersten Mal laut gesagt habe, dass ich Pastor werden möchte, weil in mir drin war die Antwort dann, die war auf einmal so klar irgendwie. Also ich wusste, du wärst Pastor. So, ich hatte dann aber noch nicht mit vielen Leuten drüber geredet, weil das ist ja schon auch, ich sag mal, ein relativ exotischer Weg für einen 16-Jährigen dann in dem Moment. Und irgendwann ist es ja so, dass in der Schulzeit, je weiter das zum Ende zugeht, dann die Lehrer irgendwann immer diese Runden machen. So, und was habt ihr denn jetzt, wenn man nicht weiß, was soll man in der Stunde machen, fragt man, und was habt ihr jetzt nach dem Abi so vor? Und dann ging die Runde so rum und es ging immer weiter auf mich zu. Und irgendwie wusste ich in dem Moment, wenn das gleich bei mir ist, sage ich, dass ich Pastor werde. Habe ich dann gesagt, die Welt ist auch nicht untergegangen davon, sondern es gab so ein paar Blicke so. Und der eine oder andere so, ja gut, das kann ich mir bei dir jetzt auch gut vorstellen. So, okay, cool. das war so der Moment, wo ich das dann zum ersten Mal tatsächlich laut gesagt habe.
Cool. Zu deinem Glauben habe ich noch eine Frage, und zwar deine Frau Anni sagte mal, dass ihr zwar nicht so ausseht, aber in Glaubensfragen sehr konservativ seid. Was bedeutet es für dich, konservativ?
Ich sehe konservativ tatsächlich als ein positives Wort. Im Sinne von, jemand, der konservativ ist, hat es sich, ich weiß nicht, zur Aufgabe gemacht, oder auf jeden Fall ist es die Idee dahinter, dass Gute Alte zu bewahren. Also nicht alles Alte, nur weil es alt ist, zu konservieren sozusagen und den Zustand zu halten und bloß nichts ranzulassen, sondern aus dem, was wir haben, was wir aus den früheren Generationen auch im Glauben übernommen haben, das Gute, richtige, Wahre davon eben zu bewahren und nicht zu sagen, so, wir haben jetzt das 21. Jahrhundert, wir schmeißen alles weg und fangen von vorne an. Das würde auch dem christlichen Glauben nicht gerecht werden, weil der christliche Glaube war nie so, zu sagen, wir schmeißen alles davor weg, sonst hätten wir das Alte Testament weggeschmissen. Also das ist ja, wir haben ja einen Glauben an sich, der immer auch auf seine Wurzeln zurückguckt, von Anfang an schon, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Und das würde ich mit dem Wort konservativ dann eben betiteln, dass ich das auch in meiner Gemeindearbeit und Anni und ich auch als Ehepaar, als Eltern, dass wir das da sagen würden, na, es ist schon konservativ, weil wir der Meinung sind, dass auch vieles von dem, was die Generation vor uns gemacht haben, nicht per se falsch ist. Und dass viele, wenn wir das dann jetzt noch stärker auf den Glauben übertragen, dass wir jetzt auch nicht eben an die Bibel rangehen und sagen, ach, gucken wir mal, was heute noch davon irgendwie machbar ist oder was heute irgendwie nett ist oder wo man heute vielleicht jemanden hinterm Ofen vorlocken kann, sondern wir gehen erstmal daran und sagen, das ist Gottes Wort.
Woher kommt es, dass du theologisch jetzt an der Stelle konservativ bist, aber in der Form sehr modern?
Das ist tatsächlich bei mir so halb-halb. Also da schlagen auch irgendwie zwei Seelen in meiner Brust. Also die Gottesdienste, die wir bei uns machen, wir haben die Hälfte der Gottesdienste ganz klassisch. Also mit Orgel, mit lutherischem Abendmahl, mit gesungen. Ich singe auch die Liturgie teilweise dann und sowas. Und dann haben wir die andere Hälfte mit Leinwand und Band und so. Ich glaube, da schlagen tatsächlich einfach zwei Herzen in meiner Brust. Und wenn du mich fragst, es ist tagesformabhängig, was ich gerade sagen würde, dass das Bessere ist. Also je nachdem, was du mich gerade fragst oder welchen Gottesdienst ich gerade feiere. Der, den ich gerade feiere, ist immer der Beste. weil ich das mache, sondern weil ich in dem Moment Gottesdienst feiern darf. Und das ist immer gut.
Ich meine, also nur mit der Form ist ja nicht jetzt nur die Gottesdienstform an sich, sondern auch, dass du halt überhaupt über YouTube, dass du die Predigten aufnimmst und ins Netz stellst und sowas. Das ist ja jetzt schon jetzt nicht alltäglich, ne?
Nee, das ist tatsächlich, aber zum Beispiel dieses Predigtaufnehmen war das Erste, was ich gemacht habe. Das kommt daher, dass ich im Studium selber immer extrem viele Predigten von Leuten gehört habe. Dann eben gerade aus dem englischsprachigen Raum, weil hier gab es nicht so viel. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man den Namen heute noch laut sagen darf, ich habe sehr viel Mark Driscoll gehört. Und Tim Keller und John Piper und diese ganzen Ecken da. Und deshalb habe ich gesagt, okay, sobald du eine Gemeinde hast, wo du regelmäßig predigst, dann sollte es ja wohl das Leichteste sein, die Dinge aufzunehmen und hochzuladen. Einfach nur aus dem Gedanken, wenn sich die jemand anhört und da was von hat, ist doch super. So, und das mache ich seitdem. Ich habe jetzt irgendwie etwas über 100 Predigten, glaube ich, online. Und das mache ich auch weiter. Also das ist quasi kein Mehraufwand.
3 Monate waren es, hattest du gesagt, ne? Nachdem du Pastor in Wanderup geworden bist, sozusagen, dass du angefangen hast, sie aufzuzeichnen. Nimm uns mal damit rein, wie die Anfänge waren. Pastor in Wanderup in der Nähe von Flensburg. 2000 Einwohner. Ist ja auch wieder so dann eher dörflich.
Es ist eher sehr dörflich. Hättest du mich 2 Jahre vorher im Studium getroffen und gefragt, so Gunnar, erzähl mal, was ist denn so in 2,5 Jahren? Hätte ich gesagt, ja, ich bin irgendwie wahrscheinlich in Hamburg, in einer großen Stadt, so coole Leute, 3 Cafés an jeder Straßenecke und dann laufe ich da mit meinen Karohemden durch. Das war so der Wunsch. So, und dann kriegst du irgendwann nach einem halbe Stunde Personalgespräch mit dem Kirchenamt, kriegst du einen Brief. Und den machst du auf und da steht dann drin, hey, herzlichen Glückwunsch, Ihre neue Fahrstelle ist Wanderup. In 6 Wochen geht's los, packen Sie auch schon mal die Koffer. Steht da tatsächlich wirklich ungefähr so drin. Und der Ortsname sagte mir was, aber ich war noch nie vorher da. So, dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dann erstmal inkognito hier durch den Ort gefahren. Habe ich mal so eine Runde gedreht, bin ausgestiegen, mal um die Kirche rumgegangen, alles mal so ein bisschen reingeguckt, Leute gegrüßt, hier im Norden auf dem Land, wir grüßen uns auch, wenn wir uns nicht kennen. Und dachte, okay, hier sollst du jetzt anscheinend wohnen. Und das war erstmal schon so eine Herausforderung tatsächlich, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber Pastor auf dem Dorf sein ist ein ganz anderer Schnack. Also wenn du auf dem Dorf aufwächst, kennt dich auch jeder. Du bist halt der Sohn und der Enkel von so und so. Aber du bist halt noch mehr sozusagen eine eigene Person von Haus aus. Jetzt, ich bin ja nicht hergezogen und dann irgendwann Pastor geworden. Ich war ja nicht der Neue in der Straße und später habe ich den Job als Pastor auch noch gekriegt, sondern ich bin hingezogen und war der Pastor. Also wenn die Leute mich kennenlernen, dann lernen die nicht Gunnar kennen am Anfang, sondern die lernen Herr Pastor, lernen die kennen. Moin, Herr Pastor. So, den lernen die kennen. Und das ist es auch nicht per se erstmal schlecht, sondern das war erstmal eine Umstellung, eine Herausforderung für mich, damit umzugehen.
In welchem Jahr war das?
2016 war das.
Und damals warst du auch noch allein unterwegs, ne? Also nicht verheiratet?
Genau, ich habe 2017 haben wir geheiratet erst. Du kommst dann sozusagen alleine an einen neuen Ort, kriegst ein Pastorat, also unser Pastorat hat gutes Stück über 200 Quadratmeter und ich kam mit meinem Schreibtisch, einem Bett, einem Regal und einem Sessel und einem Fernseher. So. Also ich habe so einen halben Raum habe ich gefüllt, das heißt, ich habe so die Anfangszeit auch einfach in einem leeren Haus gewohnt, was auch ein schräges Gefühl erstmal ist.
Wie viele kamen dann so zu den ersten Gottesdiensten? Wie war das? Also ich meine, du warst ja noch jung. Und das war ja noch der Punkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass also 2 Jahre lang zuvor kein Pastor dort war.
Genau, das ist so, ich habe 2016 angefangen und mein Vorgänger hier in der Gemeinde ist 2014 gegangen. Und die 2 Jahre davor war es halt so, also so, es gibt dann so eine Vertretungssituation, die hatten keinen festen Pastor, aber die hatten mal von rundherum mal den und mal jemanden für 2-3 Monate, der vertreten hat und sowas. Aber es gab keinen festen Pastor und es gab auch vor allem dann in so einer Phase, ist das normalerweise immer so, du hast halt nichts, was irgendwie in Richtung Gemeindeaufbau geht. Das war positiv und negativ für mich. Ich fand es tatsächlich, als ich hergekommen bin, also würde ich immer noch sagen, ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also für die Gemeinde war es eine harte Zeit, dass kein Pastor da war, die 2 Jahre davor. Für mich war es ein Luxus, weil egal, wo ich hingekommen bin, alle Leute waren happy. Ich musste im ersten Jahr nur den Raum betreten und die Leute haben applaudiert, so ungefähr, weil ein Glück, wir haben wieder einen Pastor. Also es ist halt wirklich so. Also die sind mir hier mit ganz viel Nähe, ganz viel Wärme entgegengekommen. Einfach nur, weil ich da war. Gerade für jemanden, der seine erste Stelle macht, ist das ein wahnsinniges Geschenk.
Also eigentlich ganz cool, dass dann letztendlich die Gemeinde auch vorbereitet war, dass du dich austoben konntest und dass du dann anfangen konntest, deine Sachen da anders zu machen oder neu anzufangen.
Ich glaube, viele Neuerungen, die wir gemacht haben jetzt hier, die sind tatsächlich auch dadurch einfacher möglich gewesen.
Es gibt so ein Zitat von der Pröbstin Carmen Ralf, die sagte: Lass ihm sein Privatleben und gebt ihm Zeit, den nötigen Freiraum, dann wird eine harmonische Beziehung zwischen den Bürgern und dem Pastor entstehen. Das war so, als du dort angefangen hast. Da habe ich mich gefragt, lasst ihm sein Privatleben. Was meint sie damit?
Damit meint sie so ein bisschen was von der Realität, die auf dem Dorf für den Pastor auch manchmal da ist. Also es gibt bei dem ganzen, was ich eben sagte, bei der ganzen Herzlichkeit und Wärme, die einem entgegengebracht wird, gab es natürlich auch immer Momente, wo diese Herzlichkeit und Wärme vielleicht die ein oder andere Grenze überschreitet. Wenn man darauf angesprochen wird, dass man die Leute ja gesehen haben, dass man in dem und dem Zimmer seine Wäsche trocknet und du fragst dich, woher wissen die, in welchem Zimmer ich meine Wäsche trockne? Wir haben halt ins Fenster geguckt. Also es gibt schon so Momente, wo man so das Gefühl hat, ich wohne hier im Ort, ich wohne im Pastorat, ich bin euer Pastor. Aber ich habe genauso das Recht, mal nicht an die Tür zu gehen oder mal nicht da zu sein. Und das ist gerade auf dem Dorf nochmal was Leute lernen oder auch lernen müssen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was sie damit gemeint hat. Aber das ist auch alles, inzwischen haben wir da einen guten Weg gefunden.
Das heißt, die harmonische Beziehung ist tatsächlich mittlerweile auch entstanden?
Würde ich schon sagen, ja.
Ist das schon, dass du auch sagst, Mensch, also hier fühle ich mich jetzt erstmal echt wohl und will auch erstmal gedanklich eine ganze Weile noch bleiben? Oder sagst du, ich kann mir schon auch vorstellen, irgendwann im Horizont zu sagen, warum nicht auch mal eine andere Herausforderung suchen?
Also es ist so, aktuell habe ich keine, oder haben wir, ist ja nicht, ich entscheide es ja nicht alleine, aber haben wir keine Pläne, als Familie irgendwie wegzuziehen oder sowas. Andererseits, auch gerade bei den Entwicklungen, die Kirche momentan macht, mit diese ganzen, gibt es ja diese Prognosen 2030, 2060 und so weiter, wie sieht das aus, wie entwickelt sich das Ganze, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es diese Stelle hier noch gibt, wenn ich in 35 Jahren in Ruhestand gehen werde. Mhm. Und das tatsächlich auch Zweiergestalt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, 30 Jahre auf der gleichen Stelle zu bleiben. Es tut auch einer Gemeinde gut, wenn die mal einen anderen Pastor haben. Weil sonst hast du irgendwann diesen Effekt, dass du hast dann halt relativ schnell eine Gruppe und die ziehst du einfach mit durch. Also das ist schwierig, glaube ich, dann tatsächlich immer wieder neue Leute mit dazu zu holen. Und ich glaube, da tut es manchmal gut, wenn auch mal ein anderer Pastor kommt. Nicht alle 2, 3, 4, 5 Jahre, aber so alle 10 bis 15 Jahre schaltet, das glaube ich nicht.
Also heute ist ja so, dass die Gottesdienste wieder richtig voll sind, wie ich gehört habe. Und du hattest mal gesagt, naja, weil ich dafür gebetet habe. Ist das so einfach? Also wie ist dieser Prozess gewesen, dass du jetzt heute sagst, hey, wir haben eine lebendige, aktive Landeskirche, wo wir wirklich auch gemeinsam unterwegs sind?
Es ist tatsächlich so, dass unsere Gottesdienste ziemlich gut besucht sind, sowohl die klassischen als auch die, ich sag mal, ja, modernen. Also ich bete auch immer noch dafür. Ich mache das auch so ganz typisch dorfpastormäßig. Ich stehe sonntagmorgens dann so ab 20 vor 10 stehe ich an der Kirchentür und begrüße alle Leute, die kommen. Und jedes Mal, wenn ich da stehe, bete ich. Wer jetzt noch nicht weiß, dass er in den Gottesdienst kommen soll, dann sagt ihm jetzt mal Bescheid so. Also ich bete jeden Sonntagmorgen dafür, dass die Leute kommen. Gebet ist auch ein Teil von der Verwaltungsarbeit irgendwo. Selbst Sachen, wo ich sage, naja, muss man da jetzt für beten? Bete ich für. Es ist nicht nur das gewesen. Natürlich würde ich auch immer sagen, es hat auch viel damit zu tun, wie man die Gottesdienste gestaltet. Und ganz viel, würde ich tatsächlich sagen, hat es mit der Predigt zu tun. Das war so ein bisschen auch die Frage am Anfang, als ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt Predigten aufnehmen und online stellen. Dass da auch dann die Rückfrage kam, aber dann muss ja keiner mehr kommen. Das war so ein bisschen die Angst auch von anderen Leuten in der Gemeindeleitung zum Beispiel, dass die sagten, hey, ja, aber dann können die Leute ja zu Hause bleiben. Ich so, nee, ich vermute, so habe ich so gesagt, ich vermute, dass es andersrum wird. Dass die Leute eben sozusagen einen kleinen Einblick haben, was passiert da. Und bevor ich jetzt nach 15 Jahren mal wieder einen Schritt in die Kirche setze, gucke ich lieber einmal von außen rein. Gucke ich mal, worum geht das da? Was ist das überhaupt? So, das ist super leicht. Du drückst einen Knopf und hörst eine Predigt. Und das machst du 3-4 Mal, dann denkst du, okay, da ist sowas, verändert sich in mir gerade. Ich muss dahin. Ich habe so ein bisschen mit der Hoffnung gespielt, dass diese Sehnsucht, die ich hatte, dass die auch bei Leuten ausgelöst wird. Und das passiert tatsächlich auch. Also es kommen regelmäßig Leute, die mich irgendwie über die Predigten erst gehört haben oder über Instagram kennengelernt haben oder über ein Video oder sowas, die sagen, okay, und der nächste logische Schritt war jetzt irgendwann einfach mal vorbeizukommen.
Also Stichwort Gebet, War Room, dieser Film. Hast du einen dezidierten Raum im Haus, wo du sagst, da gehe ich auch hin und der ist nur für Gebet sozusagen, wirklich jetzt wie in diesem Film?
Also in diesem Film War Room geht es ja darum, dass da so eine ältere Dame ist und die sagt irgendwie, die großen Kämpfe meines Lebens, die wichtigen Entscheidungen, die habe ich in meinem War Room, also sozusagen so ein Strategiezimmer. Ich glaube, ihr Mann in dem Film, der war irgendwie General oder sowas und die haben die großen Schlachten in so einem, ne, mit so einer Landkarte auf dem Tisch, wo geht welche Armee hin und so. Und sagt sie, ja, im Endeffekt, sowas habe ich zu Hause auch. Das ist mein Zimmer, da steht ein Stuhl, da gehe ich rein und dann bete ich. Und dann bete ich und dann bete ich für alles, was in meinem Leben so los ist. Und ich fand das so faszinierend, als ich diesen Film gesehen habe, dass ich dachte, okay, es gibt so einen mini kleinen Raum bei uns oben im Haus, also im ersten Stock. Lass das irgendwie 3 Quadratmeter sein. Also da kannst du kannst auf der Hälfte vom Raum nicht stehen, weil das eine Schräge ist. Und auf der anderen Hälfte steht halt ein Stuhl, so ungefähr. Ich habe gesagt, okay, ich könnte daraus irgendwie ein Abstellzimmer machen, wo ich irgendwie Kram reinstelle, den ich, sind wir mal ganz ehrlich, eh nicht brauche. Also habe ich das alles ausgemistet. Da steht jetzt ein Stuhl drin, sonst ist der Raum leer. Das ist ein Gebetszimmer. So. Und das war tatsächlich auch, als wir uns kennengelernt haben, war das so ein witziger Punkt, den wir irgendwie festgestellt haben bei uns beiden. Sie sagte, okay, ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich so einen Raum hat.
Wenn ich da mal einhaken darf, meine Frau sagte nämlich auch so, hey, üblicherweise ist es doch immer, wie in dem Film auch, es ist doch immer die Frau, die für den Mann betet. Aber wo ist es denn mal andersrum? Wo sind denn die Männer, die mal so einen Gebetsraum sozusagen haben?
Stimmt, in dem Film ist das auch, ne? Das sind immer die Frauen, die dann beten. Genau, stimmt, jetzt wo du das sagst, das sind immer die Frauen in dem Film, weil da kommen ja so ein paar andere Geschichten, kommen ja zusammen am Ende, aber es sind immer die Frauen, die am Beten sind, ha, hast du recht. Also wir haben den beide. wobei ich den, glaube ich, tatsächlich mehr benutze, ja, ich würde behaupten, meine Frau betet mehr als ich. Das ist vielleicht, da sind wir beim Film dann wieder richtig vielleicht, aber ich komme aus der lutherischen Kirche, meine Frau kommt aus einer charismatischen Gemeinde, Freikirche eigentlich, und bei ihr ist es dann mehr so mit Musik und muss ich auch ein bisschen bewegen können dabei und so. Und ich bin dann eher spartanisch. Ich brauche nur einen Stuhl und eine Bibel, das reicht.
Spannender Aspekt. Hat das bei euch auch mal zu Konflikten oder Reibungen geführt, wenn ihr so theologisch, sage ich mal, anders geprägt seid?
Nicht in so ganz vielen großen Themen. Inzwischen ist sozusagen auch für meine Frau, also für Anni, die lutherische Kirche das Zuhause. Also sie ist mit in den Gottesdiensten sonntags immer. Sie macht zum Beispiel unsere Frauengruppe, die wir, also so Ladies Night nennt sich das. Wir haben das so aufgeteilt. Die Ladies Night macht sie mit einer Freundin. Ein Freund und ich, wir machen die Bar Church, die Männergruppe dann. Also da ist sie auch richtig engagiert und mit dabei und investiert sich bei uns und so. Aber natürlich gibt es immer so, gab es, oder gerade am Anfang, wo man sich auch ein bisschen kennenlernen musste, weil sie hatte ein bestimmtes Bild von der lutherischen Kirche. Und ich hatte auch ein bestimmtes Bild von so der typischen charismatischen Gemeinde. Und da muss man erstmal gucken, okay, was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Und wo haben wir sozusagen irgendwie nur Bilder, die überhaupt nicht das widerspiegeln, was der andere erlebt hat, so. Aber da sind wir inzwischen, ist das eigentlich richtig, richtig gut alles. Also da ist jetzt nicht so, dass wir sagen, über Thema XY können wir aber nicht reden, da gibt es nur Streit am Ende.
Und seit letztem Jahr ist ja jetzt euer kleiner Titus auf der Welt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ist denn das, was arbeitstechnisch anbelangt, du hattest auch mal vorher gesagt, hier so 50, 55 Stunden im Schnitt pro Woche. Ist das immer noch gleich geblieben oder hat sich das jetzt zum Beispiel mit Titus auch verändert?
Das ist tatsächlich gleich geblieben, nur die Aufteilung ist anders. Also ich stehe dann morgens eine Stunde früher auf manchmal oder so. Oder wenn wir den Kleinen dann eben ins Bett bringen, bleibt meine Frau meistens auch dann mit oben bei ihm. Und dann gehe ich, wenn die schlafen, nochmal runter für 1-2 Stunden oder sowas.
Und von der Verteilung selbst ist sozusagen der Part für YouTube größer geworden oder ist das schon auch konstant? Weil die Videos sehen zumindest hier und da doch immer aufwendiger aus mit der Zeit.
Also ich glaube, von dem Ergebnis ist es größer geworden. Also die Videos würde ich ganz eindeutig sagen, so die Videos aus den letzten 2-3 Monaten finde ich deutlich besser gelungen als zum Beispiel das Video von vor einem Jahr oder sowas. Der Zeitaufwand ist ähnlich geblieben, weil ich einfach routinierter geworden bin. Ich habe jetzt ungefähr eine Vorstellung, ich möchte die und die Kamerafahrt oder so und so soll das aussehen am Ende oder ich weiß jetzt, wie ich mein Licht aufbaue. Es gab auch Videos, die habe ich gedreht, guckst du daran und denkst, okay, was hast du hier denn gemacht? Das ist ja Murks. machst du nochmal. Das habe ich jetzt nicht mehr so oft, sondern es ist jetzt tatsächlich eine gewisse technische Routine reingekommen, wo ich weiß, wenn ich das so und so mache, dann passt das auch im ersten Versuch. Also es kommt am Ende mehr bei raus, aber die Arbeitszeit ist ungefähr gleich geblieben, würde ich behaupten. Was halt dazu kommt, sind so Sachen wie heute. Das war vor ein, zwei Jahren nicht so, dass Leute fragen, hey, wir wollen mal ein Interview machen oder einen Podcast oder kannst du mal vorbeikommen oder predigen bei uns oder sowas. Also das ist neu. Und da wähle ich dann aber auch sehr genau aus tatsächlich.
Cool. Ich habe drei schnelle Fragen zum Schluss geborgt von unserem ersten Podcast-Gast Samuel Rösch. Der hat die in seinem Buch erwähnt und sagte, das sind so drei Fragen, die er gerne anderen immer stellt. Und ich dachte mir, Mensch, die finde ich gut. Habe ich ihm auch gestellt und würde ich dir gerne auch stellen. Und zwar, die erste Frage ist, was ist dir wichtig in deinem Leben?
Jesus. Also egal in welcher Situation ich bin, dass ich immer dieses feste Vertrauen genießen darf, dass Gott für mich da ist, dass er sagt, ich bin an deiner Seite, meine rechte Hand, der Gerechtige wird dich halten. Ende von Matthäus, ich bin bei euch alle Tage. Also diese Gewissheit, dieses Vertrauen haben darf, das ist das Wichtigste in meinem Leben.
Worauf kommt es an?
Kommunikation, tatsächlich. Das ist so, glaube ich, das Stichwort in den letzten anderthalb Jahren. Also sei es jetzt in der Familie, also mit meiner Frau, sei es in der Gemeinde oder sei es ein Level dann sozusagen weiter mit den ganzen YouTube-Geschichten, die ich mache oder so, was ja auch einfach eine Form von Kommunikation der guten Botschaft ist. Und grundlegend für das alles die ständige Kommunikation, also das Gebet und das Lesen der Bibel, also die Beziehung zu Gott.
Letzte Frage. Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Meine Familie. Also mit allem, was dazugehört. Dass wir das Glück und den Segen haben, dass wir ein Kind kriegen durften. Dass ich mit so einer wundervollen Frau verheiratet bin, dass wir den Glauben miteinander teilen können. Also dass wir wirklich eine Einheit sind sozusagen, alle drei. Dass wir wirklich eine Familie sind. Also dass wir wirklich sozusagen eine gemeinsame Vision, gemeinsames Ziel, dass wir gemeinsam durch dieses Leben gehen mit allem, was das so mit sich bringt.
Schön. Danke dir, Gunnar Engel, für deine Zeit. Das war richtig gut und hat Spaß gemacht.
Mir auch. Richtig cool. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Das war die zweite Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne den Telegram-Kanal von IDEA abonnieren, dort einfach nach IDEA Spektrum suchen oder das letzte Königskinder-Video der neuen Porträtserie aus dem Hause IDEA auf YouTube anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.